Als ob Silke nicht irgendwie ein Kartenspiel oder so mitnimmt. Die muss man wahrscheinlich vorher filzen.
Ja, wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu Episode, ja, ich sag's heute, Episode 19 von Behind Board Games, weil wir wahrscheinlich so ausstrahlen, wie ich mir das denke. Und wenn nicht, dann ist die 19 obsolet. Aber wir legen jetzt erstmal los. Ich bin Christian und ich bin nicht alleine. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Wir sind heute mal wieder zu zweit. Das kommt ja eigentlich eher selten vor. In der Regel haben wir immer einen Gast oder mehrere Gäste sogar. Und heute geht's darum, dass wir euch Spiele vorstellen. Also es ist ja unfassbar, oder Chris, dass wir heißen Behind Board Games und stellen jetzt doch endlich mal wirklich Spiele vor.
Ja, das war ja ursprünglich, also der Grund für den Podcast war ja wirklich, dass wir Interviews führen wollen. Und es war ja von vornherein klar, dass die Kritik und eventuell auch die Vorschau mit Brettspielen halt über das Medium Podcast gar nicht so einfach ist. Und wir uns ja auch explizit gegen ein typisches Review-Format entschieden haben. Das wollen wir jetzt ein bisschen ändern, denn wir haben auch gemerkt, dass euch natürlich auch interessiert, was wir so spielen und was wir so mögen. Und deswegen wollen wir das jetzt immer mal wieder einstreuen. Und wir sind ja noch am Anfang des Jahres. Also ich würde den 3. März, unser Aufnahmetag heute, durchaus als Anfang des Jahres noch bezeichnen. Das heißt, ein Blick in die Zukunft dieses Jahres ist immer noch angebracht. Und das wollen wir heute gemeinsam mit euch machen. Das heißt, wir werden so ein bisschen über unsere, ja, ich nenne sie jetzt mal Go-To-Titel sprechen. Also Titel, die wir lang ersehnt, auf die wir warten und wo wir vielleicht auch noch gar nicht so viel wissen, aber die uns aus irgendwelchen Gründen so neugierig machen, dass wir sie heute auf jeden Fall nennen wollen. Und damit werden wir gleich starten. Und ja, das ist so der Plan für heute.
Genau, und was du jetzt noch nicht erwähnt hast, uns ist außerdem aufgefallen, wie viel Arbeit die Folgen sind mit Gästen. Das heißt jetzt nicht, dass so eine Folge, die wir so heute aufnehmen, keine Arbeit ist. Um Gottes Willen, wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir haben uns gut überlegt, welche Spiele wir in unsere Vorschau reinnehmen. Worauf freuen wir uns wirklich am meisten? Haben da so eine kleine lose Top 5 gemacht. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber uns ist natürlich dann schon aufgefallen, wie viel Arbeit so Folgen mit Gästen noch zusätzlich sein können. Deswegen kurz in eigener Sache. Wir haben jetzt ja inzwischen sehr viele Interviews schon aufgenommen und damit wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir haben noch diverse Interviews geplant. Es sind auch schon diverse angefragt konkret und also die haben auch alle Ja gesagt. Das kann ich schon mal sagen. Wir werden ein Interview auf jeden Fall mit Queen Games führen, das kann ich schon mal sagen. Und auch was über Brettspielcafés, da könnt ihr euch so ein bisschen denken, wer da vielleicht kommt. Die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker. Aber wir werden auch die mindestens genauso liebe Katja aus dem Place in dieser Folge haben. Kann ich aber bei beiden Episoden noch nicht sagen, wann sie kommen. Es sind auch noch mehr Interviews schon klar gemacht, wo wir noch keine Termine haben. Uns ist aber schon aufgefallen, wie viel Arbeit das ist, als wir einfach 3 Interviews innerhalb von 5 Tagen hatten. Das Skript schreiben, sich da genau überlegen, was frage ich jetzt? Natürlich wird sich während der Aufnahme immer noch mal was ändern, dass man doch nicht fragt oder so, wenn man keine Zeit hat. Aber es kostet alles Zeit, man muss einen Termin ausmachen. Die Rohaufnahmen sind auch noch in der Regel immer länger als das, was ihr natürlich ausgestrahlt bekommt, weil natürlich geschnitten wird. Dann kommt der Schnitt dazu, dann gibt's noch Post-Production-Tool, wo man hochlädt. An der Webseite muss man was machen, die Postings muss man fertig machen. Und deswegen kann ich euch sagen, dass die Folge mit Sabrina von Cosmos zum Beispiel ungefähr 15 Stunden Arbeit verursacht hat. Und deswegen, ja, werden wir sicherlich weiter ganz viele Interviews haben, aber wir werden eben auch jetzt etwas mehr als jetzt in den letzten Monaten oder zumindest als jetzt dieses Jahr bisher Content einstreuen, den wir zu zweit aufnehmen.
Genau, und dazu auch noch zum ganzen Post-Production, aber halt auch zu unserer, ich nenne sie jetzt mal Marketingstrategie, nämlich, dass wir euch natürlich informieren, wenn es neue Folgen gibt. Wir haben gerade so dieses Format, was kam auf den Tisch mit eingebracht und möchten euch natürlich auch ein bisschen teilhaben lassen an unserem Brettspielalltag. Also was spielen wir, wie finden wir es? Und da sind wir natürlich gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren, was dann der richtige Weg ist. Wenn ihr Lust habt und euch beteiligen möchtet, dann wäre es super cool, wenn ihr uns da einfach Rückmeldung geben könntet. Also wenn ihr einen Post seht und sagt so, oh ja, das fand ich cool, das Spiel habe ich super interessant gefunden. Wir sind über jede Rückmeldung super dankbar, weil wir natürlich auch nur im Trüben fischen, um es jetzt mal in einer norddeutschen Anekdote zu sagen. Wir wissen halt auch noch nicht, wie das alles funktioniert. Und wenn ihr uns da natürlich unterstützen wollt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Kritik, Anmerkungen, Wünsche sind jederzeit willkommen über die bekannten Formate, also sowohl unsere E-Mail-Adresse als auch unsere Website, als auch Instagram. Und wir geloben auch zu antworten, wenn wir Dinge tun. Und wenn ihr uns natürlich auch noch repostet, weil ihr gerade unseren Podcast hört, freuen wir uns natürlich auch und werden das natürlich dementsprechend auch bei uns selbst veröffentlichen bzw. reposten. Also da gehen ganz liebe Grüße an die Leute, die das schon machen. Und wir werden immer, immer sicherer und werden hoffentlich, nein, ich bin überzeugt davon, dass wir einen tollen Weg finden werden, um euch teilhaben zu lassen an unserem ganzen Projekt, an dem, was wir tun. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt jetzt Flyer von uns. Die werden auf etlichen Veranstaltungen und natürlich auch in Spielecafés ausgelegt werden. Also wenn ihr euch da was snacken wollt, weil ihr was für eure Sammlung braucht an Brettspiel-Content mit unserem tollen Logo, dann freuen wir uns da natürlich auch. Und es gibt auch Sticker. Also wenn ihr eure Heimatstadt, wo auch immer ihr herkommt, mit Stickern voll ballern wollt, natürlich alles in eigener Sache. Wir übernehmen keine Haftung dafür, wenn ihr euch damit strafbar macht. Das ist...
Ruft hier der Jurist wirklich zur Sachbeschädigung aus? Also nach meinem Verständnis zählt es in dem Bereich Sachbeschädigung, wenn ich Dinge irgendwo aufklebe.
Kurzer Exkurs, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie
ablösbar das Ganze ist. Also nicht unbedingt. Der Detail gerade, der uns reicht. Weil alles, was jetzt noch kommen würde, wäre so, mit Verlaub, Juristengeschwafel. Deswegen würde ich hier einmal kurz sagen. Vielen Dank für deine Rechtsexpertise. Bitte, dies war kein Aufruf, dass ihr wild plakatieren sollt. Aber genau, wenn euer Papiermüll noch nicht voll ist, nehmt euch gerne noch Flyer mit irgendwo von uns und füllt ihn auf. Nee, wir haben einfach nur ein paar Flyer gedruckt, sind nur so kleine mit unserem Logo drauf und ich habe sie gerade in der Hand und hinten drauf steht halt so, dass es ein Podcast ist und es gibt einen QR-Code, damit wir halt noch mehr Leute erreichen. Also es sind so kleinen Mengen, so bei Spieletastisch, wenn man da bestellt, da kriegt man inzwischen in nächster Zeit auf jeden Fall wieder so einen kleinen Flyer mit. Und natürlich ist der nicht in erster Linie für euch gedacht, die ihr schon zuhört, sondern halt natürlich so gedacht, dass ja mehr Leute von uns wissen und dann vielleicht sagen, okay, finde ich scheiße, will ich nicht hören, aber vielleicht zumindest mal reingehört haben. Nein, also es geht ja nur darum, die Leute zu informieren, damit die Leute halt wissen, dass es uns gibt und uns hören könnten, wenn sie wollten. Ja, was ist uns noch aufgefallen? Ja, dass natürlich so ein Podcast auch Geld kostet, im Monat und eben viel Arbeit verursacht. Und das ist das, was Chris gerade schon so schön gesagt hat. Wir müssen ja selber immer bei vielen Sachen, bei manchen Sachen noch ein bisschen gucken. Wir brauchen gerne euer Feedback. Damit könnt ihr uns am meisten helfen, weil ja, wir natürlich dann auch mehr Spaß haben, wenn es ein bisschen Interaktion gibt. Ihr könnt uns genau überall erreichen. Ihr könnt uns übrigens auch auf Spotify kommentieren, habe ich gesehen. Also ich habe gesehen, wenn man so eine Folge hört, dann gibt es da auch ein Kommentarfeld, wo man dann halt ja, zur Folge was kommentieren kann. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollt. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wir lassen es mit dem Vorgebrabbel. Das wird also quasi dann gleich in der fertigen Aufnahme wird ein Kapitelmarker gesetzt. Hier geht's los mit der eigentlichen Folge. Und wer möchte, kann alles bis hierhin skippen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und Chris, ich würde gerne dir den Vortritt geben. Wir wollten, glaube ich, anfangen mit unseren Honorable Mentions, soweit ich weiß. Und Chris, möchtest du mir mal sagen, was denn die Titel sind, auf die du dich dieses Jahr durchaus sehr, sehr dolle freust, die es aber eben nicht in deine, ja, losen Top 5 geschafft haben?
Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, die Honorable Mentions sind so ein bisschen Speed-Dating für mich. Ich werde nicht groß ausführen, warum, weshalb, weswegen, sondern das werden wir begrenzen auf die Spiele, die es auf unsere Liste geschafft haben. Aber meine Honorable Mentions sind erstmal Wondrous Creatures. Kommt im Deutschen bei Strohmann raus, beim Strohmann Verlag und heißt auf Deutsch wundersame Wesen. Und ich möchte gar nicht so super viel dazu sagen. Es ist halt ein Worker-Placement Spiel, wo es dann irgendwie variable Spieler Fähigkeiten gibt. Also ich weiß auch noch gar nicht so viel. Mich hat vor allem die Optik überzeugt. Es sieht ein bisschen aus wie Everdell auf Drogen. Um das vielleicht anzuführen, da werdet ihr, glaube ich, in nächster Zeit auch relativ schnell auch was von uns vielleicht schon hören, wenn wir es dann auf den Tisch bekommen. Jeder für sich, denn wir waren so frei und haben es uns natürlich vorbestellt, weil wir es dann doch gerne auch zum Release, der jetzt kurz bevorstehen sollte, haben wollten. Die zweite Sache, die ich nennen möchte, ist Perseverance Episode 3 und 4. Episode 3 und 4 sagt euch eigentlich schon, dass es auch eine Episode 1 und 2 geben muss. Und die gibt es schon. Das ist so eine riesengroße Box. War mal ein Kickstarter vor, ich glaube, 2021. Bin mir aber gerade unsicher. Da dürft ihr mich nicht drauf festnageln. Und Perseverance kommt bei Mindclash raus, wahrscheinlich im Deutschen. Unbestätigt, soweit ich weiß, bei Skellig, aber da bin ich mir nicht sicher. Da möchte ich auch nicht, dass ihr mich auf irgendwas festnagelt. Und naja, es geht um Dinos. Also es geht im Grunde darum, dass wir in einer Endzeit leben, in denen es auch Dinos gibt und ihr euch als Volk weiter ausbreiten müsst. Und was ich bei diesen Spielen, also bei Episode 1 und 2, so unfassbar spannend fand, dass es einen stetigen, komplexen Aufbau hat. Also es bedeutet, wir fangen mit Episode 1 an, da sind ein paar Spielmechaniken schon drin, also Worker Placement mit ein bisschen Tableau Building und so einer Kampfmechanik, die sich gegen die Dinos richtet, die eure Basis einrennen wollen. Und die zweite Episode hatte dann auf einmal einen riesengroßen Tech Tree, also wo man dann nochmal mehr Inhalt hatte, nochmal mehr Komplexität. Und ich verspreche mir einfach, von Episode 3 und 4, was auch wieder vom gleichen Autoren-Duo und von den gleichen Illustratoren ist, verspreche ich mir genau das Gleiche. Nämlich nochmal ein Draufsetzen auf dieses schon sehr, meiner Meinung nach, sehr gute gehobene Kenner-Expertenspiel, würde ich das schon nennen. Vor allem, wenn man die zweite Episode dann gespielt hat. Und die letzte Sache, die ich habe, die ich wahrscheinlich schon jedem ans Herz gelegt hat, der mich privat irgendwo getroffen hat. Und wenn ihr die Harte Töne Podcast-Folge mit mir gehört haben solltet, dann habe ich das auch schon genannt, nämlich als mein Lucky Guess, was das Spiel des Jahres angeht. Und zwar Whispering Woods. Whispering Woods ist ein eigentlich relativ kleines Plättchenlegespiel, kommt jetzt auch im Frühjahr bei Wonderbow Games raus und kommt eigentlich von den, oh Gott, jetzt nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es ist ein chilenischer Verlag. Aber da kann Christian vielleicht auch was zu sagen. Da bin ich mir gerade sehr, sehr unsicher. Auf jeden Fall südamerikanischer Verlag. Illustrator muss ich hier einmal kurz zu sagen. Weberson Santiago, einer meiner absoluten Lieblingsillustratoren. Und ich durfte es auf der Boardgame Cruise nach Helsinki spielen, in der schon fertigen Version. Und meine Güte, ist das ein gutes, kleines Plättchenlegespiel, was aber für mich als Kenner und Expertenspieler genug Tiefe besitzt, dass ich mich da richtig reinfuchsen kann. Es ist gehirnlastig, nenne ich es jetzt mal. Also man muss schon drüber nachdenken, weil man möchte in seinen Zügen möglichst das meiste rausholen. Man hat nämlich so ein Plättchengrid, das baut man nach und nach immer auf. Und dann bewegen sich deine Tiere durch den Wald. Und die Tiere haben einen bestimmten Pfad, den sie gehen müssen. Nämlich auf dem Plättchen steht, wenn du hier startest, dann möchtest du auf grün, rot, blau und lila laufen. Und wenn du dann auf deinem lila Plättchen endest, dann kann dein Tier noch weiterlaufen. Nämlich das lila Plättchen wird dann zum neuen Auftrag. Und das lila Plättchen sagt dann, okay, jetzt möchte ich auf grün, grün, rot, gelb laufen. Und wenn du das dann entsprechend aufgebaut hast, schaffst du es mit deinem Tier, eine sehr weite Strecke zu überbrücken, also mehrere Aufträge zu erfüllen. Und das führt dazu, dass du viele Punkte machen kannst. Nämlich du kriegst dann noch so Sonderpunkte, wenn du möglichst viele Ziele in einem Zug erfüllen kannst. Hat mich wirklich überzeugt. Ich finde es unfassbar gut. Es hat keine hohe Einstiegshürde, aber es ist genug Tiefe dran, dass ich auch bei der Zwei-Dritt-Partie, davon bin ich überzeugt, genug Spaß haben werde. Und das wird auch auf jeden Fall einziehen. Auch das ist schon vorbestellt. Also es ist vielleicht heute auch eine kleine Werbeveranstaltung für die Spiele, die ich persönlich schon auf meiner Liste habe und natürlich vorbestellt habe. Aber Christian, wie sieht's denn bei dir aus? Was sind denn deine Honorable Mentions?
Ja, ist ja auch irgendwie klar, dass das auch dann quasi eine unbezahlte, naja, bezahlt ist es irgendwo schon, ist das eine bezahlte Werbeveranstaltung insofern, dass wir Geld dafür bezahlen, dass wir diese Sachen bewerben. Denn ja, Podcasts kosten, wie gesagt, eben Geld. Aber ja, ich gehe jetzt mal kurz und knackig zu meinen. Das ist einmal die Gloomhaven Second Edition. Ich muss dazu sagen, dass die jetzt in den nächsten Monaten auf Englisch erscheinen wird. Die haben gerade Produktionsprobleme. Das ist von Cephalofair Games. Zu Gloomhaven brauche ich nichts mehr sagen. Feuerland hat noch nicht bestätigt, dass sie es machen. Die Übersetzung von Frosthaven hat 70.000 Euro gekostet. Und bei dieser Gloomhaven Second Edition ist es so, dass das normale, originale Gloomhaven extrem überarbeitet worden ist. Das heißt, die Charakterklassen sind alle neu gemacht worden, manche mehr, manche weniger. Das gleiche gilt für die Szenarien, für die Grafik und so weiter und so fort. Da hat man extrem viel überarbeitet und da bin ich extrem gespannt drauf. Ob es auf Deutsch erscheint, ist noch nicht ganz klar. Feuerland hat gesagt, sie wollen gerne alles von Gloomhaven und Frosthaven und so weiter auf Deutsch machen. Das Problem ist aber, wie gesagt, findest du genug Leute, die das noch kaufen? Wenn das originale Gloomhaven schon gespielt wurde, dann ist ja die Frage, ob du eine Second Edition holst, ob die Leute nicht noch an Frosthaven spielen und ob sich ein Übersetzungsaufwand in dem Umfang lohnt. Selbst wenn es nicht 70.000 wären, sondern vielleicht nur 50.000, das musst du erstmal wieder reinholen. Dann Lumen. Lumen ist ein Stichkartenspiel. Das kommt von Pegasus. Das habe ich in Nürnberg gesehen. Ich war nämlich einen Tag in Nürnberg auf der Spielwarenmesse. Wirklich morgens hin, abends zurück und bin auch bei Pegasus einmal komplett durchgeführt worden, netterweise. Und Lumen ist ein Stichkartenspiel, bei dem du nur die Farben deiner Handkarten kennst. Das heißt, du kriegst Karten auf die Hand, du sortierst sie nach Farbe und auch nach Zahl und dann gibst du sie aber weiter im Uhrzeigersinn und bekommst also selber neue Karten, die halt auch sortiert sind und du hältst sie falsch rum. Das heißt, du siehst die Zahlen nicht, du siehst nur die Farben. Also auf der Rückseite sind die Farben immer auch drauf, auf der Vorderseite sind Farben und Zahlen drauf. Stichspiel, 3 bis 5 Personen, ist ab 10 Jahren und in 20 bis 40 Minuten gespielt. Sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen, und finde ich erstmal sehr reizvoll, weil natürlich dieses Nicht-Sehen, die eigenen Karten, du musst dann halt eine Tendenz abgeben, wie viele Stiche mache ich. Du siehst natürlich die Handkarten der anderen, es sind aber nicht alle Karten im Spiel, weil sonst könntest du quasi den Rückschluss ziehen, was du auf der Hand hast, logischerweise. Und das ist natürlich dann nicht so sinnvoll. Aber ja, du hast halt eine begrenzte Menge an Informationen und musst dann eben ein Stichspiel spielen. Und ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe es noch nicht gespielt, aber erstmal, ja, call me intrigued. Und dann noch Mischwald Dartmoor. Das ist ein Spiel, was es nicht in meinen Top 5 geschafft hätte, weil es halt einfach nur ein weiteres Mischwald ist. Es ist ein neues Grundspiel. Das Spiel Mischwald hat ja schon 2 Erweiterungen. Und wenn man da noch mehr reinmischen würde, dann wäre es irgendwann sehr zufällig. Weil man ja eine bestimmte Menge an Karten auch rausnimmt, vor allem im Zwei-Personen-Spiel besonders viele. Und je nachdem, wie viele Erweiterungen du drin hast, müssen natürlich auch mehr Karten raus. Das führt aber dazu, dass diverse Strategien nicht mehr funktionieren, weil natürlich es mit ein bisschen Pech sein kann, dass jetzt du spielst eine Karte früh im Spiel, die braucht diverse andere Karten, dann sind die alle gar nicht im Spiel. Deswegen macht man ein neues Grundspiel. Dartmoor ist eine Region in Südengland, die ich auch sehr spannend finde. Im ersten Moment hatte ich, als ich das Cover gesehen habe, an Schottland gedacht. Das hätte ich fast naheliegender gefunden, das Mischwald Highlands oder so zu nennen. Aber vielleicht wollte man nicht noch mehr Spiele, die in Schottland spielen. Schaue ich mir auf jeden Fall an, bin ich hyped, obwohl es wahrscheinlich nur More of the Same wird. Ja, trotzdem. Das waren meine Honorable Mentions. Und dann würde ich mal wieder an dich übergeben, Chris. Vielleicht kannst du mal mit deinem Platz 5 direkt einsteigen.
Ja, gerne mache ich weiter. Ich muss dazu sagen, dass die Liste in der Reihenfolge natürlich einfach eine Mutmaßung ist. Also auf das, was ich mich am meisten freue, weiß ich vielleicht auch gerade noch am wenigsten, aber aus irgendwelchen Gründen überzeugt es mich am meisten. Deswegen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch nochmal verändern. Aber trotzdem ist mein Platz 5, Stichtag heute, das Spiel Reign of Hades. Verzeiht meine Aussprache. Alle Leute sagen immer, ich sag Reign wie Reign. Deswegen, es geht nicht um Regen, sondern um Herrschen. Und das ist ein kooperatives Spiel, was so eine Mischung aus Dungeon-Crawler-Elementen und handlungsorientierter Erzählung hat. Kommt bei Legend Crafters raus. Das ist ein neu gegründeter Verlag, war eine Kickstarter-Kampagne, ist laut deren Angaben für 1 bis 4 Spieler, dauert circa 60 bis 120 Minuten und spielbar ab 14 Jahren. Und Designer, also Autor ist Richard Ammon und Attila Symeki. Richard Ammon könnte man kennen, der ist nämlich Co-Autor von ganz vielen Mindclash-Games gewesen, also unter anderem Tricerion, aber auch Anachrony und auch Perseverance, deswegen habe ich es vielleicht auch auf meiner Liste. Und Illustratoren sind Istvan Daniil und Damien Mamuliti. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, kann ich leider natürlich nicht sagen, aber ihr könnt euch da natürlich auch gerne nochmal selbst informieren. So, weil ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Dungeon-Crawler, kooperativ mit handlungsorientierter Erzählung. Und was mich überzeugt hat, dass ich es auf diese Liste gepackt habe, ist einerseits das Thema. Griechische Mythologie ist bei mir relativ hoch im Kurs. Ich liebe die Ausgestaltung, die Miniaturen sehen unfassbar schön aus. Ich habe natürlich auch die Miniaturenversion genommen, weil ich auch Lust habe, sie zu bemalen und freue mich da sehr drauf. Und ich traue Richard Ammon zu, dass er ein sehr, sehr gutes kooperatives Spiel daraus gebaut hat. Seine Vita lässt einfach für mich darauf schließen, dass es ein kooperatives Spiel sein wird, was durchaus Euro-Elemente haben wird und mir dann am meisten zusagen wird. Es wird nämlich ein sogenanntes Würfel-Grid-System haben, wo man quasi Angriffe verbessert. Ob das so ähnlich ist wie Too Many Bones, so von der Würfelmechanik, kann man jetzt gerade noch nicht sagen. Aber ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel, das dieses Jahr rauskommen soll. Ich bin mal gespannt, wann es ausgeliefert wird. Die sind aber wohl im Zeitplan. Christian, was ist dein Platz 5?
Erstmal kurz zu Reign of Hades. Das ist ja im Endeffekt genau meine Baustelle eigentlich. So Koop, Dungeon Crawl, Euro-Elemente. Deswegen liebe ich Gloomhaven ja so, weil es halt so viel Euro-Game hat. Ich muss dazu sagen, dass ich halt so andere Dungeon-Crawler oft nicht so mag, wenn sie für mich so Army-Trash-Gameplay haben. Also würfeln und dann habe ich halt eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine gute Wahrscheinlichkeit, dass auch einfach gar nichts passiert oder so. In Gloomhaven, finde ich, habe ich die beste Kontrolle. Und ja, finde ich auf jeden Fall erstmal interessant, aber habe ich mich gar nicht mit beschäftigt vorher, bis ich von dir darüber gehört habe. So, dann kommen wir zu meinem Platz 5. Und das ist lustig, weil ich schon weiß, dass du was dazu sagen kannst. Und zwar ist das Stupor Mundi, ein Spiel von Designer Nestore Mangone, den man auch von Darwin's Journey kennt. Ein Spiel, was sehr beliebt war, was ich auch gespielt habe und ehrlich gesagt nicht so aufregend fand, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Darwin's Journey gespielt und meine Collector's Edition teuer verkauft, weil ich es gut fand, aber auch in keinerlei Hinsicht irgendwie aufregend und ich den großen Hype nicht nachvollziehen konnte, wobei man auch sagen muss, dass die deutsche Version davon ja auch doch jetzt lange günstig zu haben war und auch, glaube ich, noch ist. Also vielleicht ist der Hype auch nicht so groß gewesen, wie es den Anschein gemacht hat, zumindest nicht auf Deutsch. Das Spiel ist auch sprachneutral im Übrigen, aber jetzt weg davon. Stupor Mundi kommt bei Pegasus Spiele, ist im Original von Quinet Games. Das war eine Gamefound-Kampagne, 90 bis 150 Minuten, also ein sehr langes Spiel, auch ein Expertenspiel ab 12 Jahren für 1 bis 4 Personen. Es gibt so ein kleines Rondell zur Aktionsauswahl und dann spielt man eine Aktionskarte. Und ja, man hat eine Burg, die man bauen kann. Dafür erhält man dann aber auch Boni. Das ist wieder sowas Typisches. Ich lege halt dann so ein Stück Burgmauer irgendwo drauf. Und es ist ein Eurogame, ne? Ich glaube, es ist irgendwie klar, es ist ein klassisches Eurogame. Das Thema ist mitunter vielleicht ein bisschen altbacken, würde ich sagen. Also es spielt irgendwie zu Zeiten Friedrich II. Oder irgendwas. Ich bin ehrlich, ich habe den Beschreibungstext, also diesen Backcover-Text gesehen, der hinten auf dem Spiel drauf ist. Habst du die ersten 2 Zeilen gelesen? Dann habe ich mich eine Stunde lang ausgeschlafen. Als ich wieder aufgewacht bin, lag ich vor dem Laptop und habe gesehen, oh, ich habe da ja ein Spiel aus den 90ern aufgerufen. Was war das denn? Ach so, Stupor Mundi. Weil das sieht halt für mich aus wie ein Spiel, 2000er vielleicht. So sehr klassisch, Mittelalter-Thema, Handel und so ein Kram. Aber irgendwie hat es mich gerade deswegen interessiert, weil ich habe es dann in irgendwelchen Listen gesehen. Ich habe viele Listen durchforstet und habe das dann gesehen und dachte mir so, hä, was hat das denn da verloren? Ist das eine Neuauflage von 2001 oder so? Aber nein, das ist ein ganz neues Spiel. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, so die Mechanismen, und dachte mir, ich gebe Nestore Mangone noch mal eine Chance und schaue es mir noch mal an. Die Illustration ist übrigens von, ich habe mich drum gedrückt, ehrlich gesagt, weil ich es nicht aussprechen kann, Maciej Janik oder so. Und ich weiß jetzt, Chris, dass du das schon gespielt hast, denn das Spiel ist auf BGA. Es gibt eine Special Edition davon, die auf Gamefound war. Die wird, glaube ich, jetzt gerade irgendwie auch schon ausgeliefert, so in dem Dreh. Und es kommt im Sommer bei Pegasus. Das ist nämlich dann auch ganz wichtig, dass wir das immer dazu sagen, wann das Spiel kommt. Und in dem Falle wird im Sommer, soweit ich weiß, wird das Stupor Mundi auf Deutsch erscheinen.
Ja, du hast recht. Ich kenne das Spiel schon. Ich habe es mehrfach schon gespielt auf BGA, also auf Boardgame Arena. als ich letztes Jahr im Sommer krank war, nämlich, da war mir ein bisschen langweilig und dann habe ich unter anderem Super Mundi rauf und runter gespielt mit sehr, sehr vielen Argentiniern aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum die Argentinier da so scharf drauf waren, aber ich habe mit sehr vielen Argentiniern und Brasilianern gespielt. Ich war auch hooked. Ich habe mich dann am Ende auch gegen die Gamefound-Kampagne entschieden, weil es sich für mich zu schnell abnutzte. Also im Grunde hast du es schon sehr gut dargestellt, es ist ein Expertenspiel und du hast halt verschiedene Strategien, du fahren kannst. Du hast so eine Deckbaumechanik mit drin, wo du einfach mehr Karten bekommst, du hast diese Baumechanik und du musst dich halt für irgendwas entscheiden und das dann halt komplett ausreizen, damit du am Ende viele Punkte machst. Mich hat's am Ende nicht so sehr überzeugt, dass ich die Gamefound-Kampagne mitgehe. Ich bin großer Fan von Quinet Games, also ich mag die Spiele von denen sehr gerne. Aber das ist vielleicht auch vom Thema her jetzt nicht mein Cup of Tea, dass ich sage, das brauche ich zu Hause. Ich werde es bestimmt mitspielen, wenn es dann da ist. Aber ja, ich verstehe deine Neugier auf jeden Fall. Ich war ja auch neugierig, als ich vor allem den Autoren gelesen habe. Und ich finde Darwin's Journey grandios, also nur so zum Protokoll. Genau. So, ich mache weiter mit Platz 4 und jetzt bin ich mir gerade unsicher, weil unser Skript ein bisschen unklar deswegen ist, aber ich glaube, Christian und ich haben auf Platz 4 dasselbe Spiel. Ist das so, Christian?
Das ist nicht so. Also deswegen machst du jetzt einfach deinen Platz 4
und okay, gut.
Dann denke ich, dass es nicht so ist.
Okay, also Platz 4 bei mir ist Vantage. Neues Jamie Stegmaier Game, also von Stonemaier, kommt auch dieses Jahr bei Feuerland. Ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, es gibt auch noch keine spezielle Ankündigung. Ich gehe mal von Herbst aus. Also ich schätze mal zu Spiel, du sagst Juli, ja. Also irgendwann im Spätsommer gehe ich mal von aus. Und ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, dauert 120 bis 180 Minuten, Alter 14 plus, also schon. Ich würde jetzt mal ein gehobenes Kennerspiel sagen. Und das Besondere ist, es ist kooperativ. Die Stonemaier Games oder die von Jamie Stegmaier veröffentlichten Spiele sind selten kooperativ, soweit ich weiß. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist Tapestry, deswegen habe ich es halt auch auf der Liste. Und es ist ein kooperatives Open-World-Abenteuerspiel, was für mich noch eine komplette Blackbox ist. Ich habe keine Ahnung, was einen da so genau erwartet. Ich habe mal die Mechaniken mir ein bisschen angeschaut und habe geguckt, okay, irgendwie irgendwas mit Würfel, gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen solitär. Also ich kann mir vorstellen, dass Charaktere aufgewertet werden, aber da weiß vielleicht auch Christian ein bisschen mehr drüber. Was ich halt, wo es für mich eine Blackbox ist, ist es hört sich ein bisschen an wie Seven Continent, wenn ihr euch daran erinnert. Und Seven Continent war auch so ein, naja, ein Sandkastenspiel, also ein Sandbox-Spiel. Du bist halt auf irgendeine Insel gekommen, konntest die erkunden und hast dann coole Orte gefunden oder halt auch gar nichts. Und Seven Continent hat mich damals nicht überzeugt. Ich fand das Spiel für mich persönlich ganz schlimm. Ich hatte keinen Spaß daran und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob Vantage eher mein Breitengrad ist, auf den ich Erkundungen durchführen möchte, oder ob es mich leider genauso persönlich enttäuschen wird wie Seven Continent.
Ja, ich finde Vantage auch interessant. Ich bin persönlich jetzt nicht der allergrößte Freund irgendwie von Spielen, die Jamie Stegmaier selber designt hat. Ich finde den super sympathisch und alles und ich finde, er hat tolle Spiele im Verlag, aber die Highlights bei Stonemaier Games sind für mich witzigerweise immer Spiele, die er nicht designt hat. Aber das kann ja auch Zufall sein. Ich habe Scythe nur einmal gespielt. Ich fand es nicht schlecht, aber keine Ahnung, vielleicht lag es an der großen Besetzung, dass es mir vielleicht zu lang ging, aber naja, ja, mal gucken, ich bin auch gespannt. Mein Spiel auf Platz 4 ist aber ein ganz anderes, das ist Sail Legacy. Und zwar kennt ihr vielleicht das Zwei-Personen-Stichspiel Sail von Allplay, so wie die heute heißen. Die hießen mal irgendwie Boardgame Tables kommen, weil sie halt auch Tische gemacht haben und dann haben sie halt auch alles mögliche andere verkauft, eben auch Spiele und die waren halt von Boardgame Tables. Designer ist Taylor Rayner, Illustrator ist Weberson Santiago, den hatten wir schon mal heute hier. Und Sail Legacy ist entsprechend eine Legacy-Variante dieses Zwei-Personen-Stichspiels. Es ist ein kooperatives Zwei-Personen-Stichspiel. Das kommt bald auf Kickstarter und ist aber auch laut Boardgame Geek zumindest für 2025 angekündigt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es wirklich dieses Jahr noch kommt, 100%. Das ist halt immer so das Ding. Gerade so Spiele, wo man dann vielleicht nicht so den engen Kontakt hat, also dass man halt sagt, ich kenne jetzt irgendwie nicht den deutschen Verlag, der das bringt. Da kann ich dann nicht ganz sicher sagen, ob das noch dieses Jahr erscheint. Aber ich weiß, dass es einen deutschen Verlag gibt. Und zwar soll sowohl Sail, das normale Grundspiel, das Zwei-Personen-Koop-Spielspiel, auf Deutsch erscheinen. Ist noch nicht bekannt, auf welchem Verlag. Das konnte ich jetzt noch nicht rausfinden. Ist aber auf Boardgamegeek geschrieben worden von einem Verantwortlichen von, ich vermute, Allplay, ich weiß nicht genau. Und die wollen auch Sail Legacy machen. Er sagt aber, das kommt 6 bis 9 Monate später nach der englischen Version, weil es viel Übersetzungsaufwand gibt. Es gibt in Sail Legacy eine Kampagne, da sind 30 Szenarien drin, man spielt aber nicht alle und es ist ein echtes Legacy-Spiel, wo man auch durchaus Sachen beklebt und ich weiß jetzt nicht, was noch. Das sind immer so Sachen, die auch Spoiler sein können, deswegen bin ich ganz froh, dass ich da noch nicht mehr weiß. Ich liebe Legacy-Spiele und ein Zwei-Personen-Koop-Stichspiel ist eben was, was ich auch mit meiner Freundin gut spielen kann. Denn es ist schon so, Zwei-Personen-kompetitive Spiele sind immer sehr, ja, natürlich auf die Schnauze, so Duellspiele, und die mag meine Freundin so gar nicht, aber wenn das Koop ist mit einer Kampagne, ich glaube, da werden wir viel Spaß haben. Und Sail ist grundsätzlich ein sehr anspruchsvolles Stichspiel. Man hat da so ein kleines Tableau, da ist ein Schiffchen drauf, ein Plättchen mehr oder weniger, und man muss mit dem Schiff in eine bestimmte Richtung segeln. Das funktioniert über die Stiche. Das heißt, wir spielen zu zweit entsprechend einen Stich aus, ich spiele eine Karte aus, dann mein Gegenüber spielt auch eine Karte aus und die Kombination und auch die Reihenfolge, glaube ich, teilweise der Symbole auf den Karten, die bestimmen, was jetzt passiert. Und das Schiff bewegt sich halt immer in eine bestimmte Richtung und wir müssen das halt so modulieren, dass das Schiff sich, naja, dahin bewegt, wo wir die Mission gewonnen haben. Es gibt den normalen Sail dann halt mehr oder weniger Schwierigkeitsgrade, die man einstellt, und in Sail Legacy halt eine richtige Kampagne. Und da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt aber noch nicht so extrem viele Informationen, weil es noch relativ frisch angekündigt worden ist.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Das hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft, weil ich bei Legacy immer so ein bisschen mich frage, ob ich das wirklich brauche. Aber Sail ist immer noch eins dieser Zwei-Personen-Stichspiele, die ich eigentlich so gerne zu Hause hätte, aber irgendwie immer noch nicht dazu gekommen bin, das mal anzuschaffen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin auch sehr gespannt. Und wenn der Kickstarter startet, dann werde ich da bestimmt auch noch mal genauer reingucken und mal schauen, ob man da nicht vielleicht doch am Ende ein richtiges Schätzchen haben kann. Aber das ist halt alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir sind jetzt schon auf dem Treppchen, Christian. Das heißt, unsere Top 3. Mein Spiel 3 ist, wer mich kennt, wundert das gar nicht, es ist ein Dino-Spiel. Es ist nämlich Fossilium, kommt bei Giant Rock, ist eine Eigenproduktion des Verlages, also es gibt keine Spieleschmiede-Kampagne, soweit ich weiß. Und Autoren sind Julia Thiemann und Christoph Waage. Die haben zuletzt gemeinsam an Algae Inc. gearbeitet, was auch letztes Jahr rauskam. Und ich habe es leider nicht gespielt, aber Fossilium, es ist ein Dinoskelett auf dem Frontcover und das reicht bei mir schon. Es gibt nämlich noch gar nicht so viel über die genauen Materialien. Das Ganze ist noch sehr, sehr vage, aber alleine das Thema hat mich irgendwie gehuckt und so, dass ich es mir auf jeden Fall angucken möchte. Illustriert ist es übrigens von April Borchelt, ich hoffe, es ist nicht April Borchelt, aber gut, Gaston Santibanes Engemann und Dennis Lohhausen. Also ein Konvolut an Illustratoren, die das Ganze designt haben. Und im Grunde ist es laut Verlagsbeschreibung ein strategisches und interaktives Spiel zum Sammeln und Legen von Plättchen. Hört sich erstmal gar nicht so unfassbar spannend an. Also ein Plättchenlegenspiel haben wir ja immer mal wieder. Aber die Spielzeit hat mich irgendwie neugierig gemacht. Nämlich angegeben ist 60 bis 120 Minuten. Und Alter 12 plus, Spieler 1 bis 4. Das passt irgendwie nicht zu einem einfachen Plättchenlegespiel. Und deswegen möchte ich es mir gerne angucken. Es soll wohl auch so eine Kombination aus Wettbewerb und Kooperation sein. Also sie schreiben selbst, dass es im Grunde darum geht, natürlich irgendwelche Aktionsflächen für sich zu beanspruchen und coole Aktionen machen zu können. Aber es gibt auch Elemente im Spiel, die man gemeinsam mit den Mitspielern bestreiten will. Nämlich wenn man irgendwie versucht, anscheinend ein T-Rex-Skelett auszugraben, dann braucht man die Hilfe der anderen und alle profitieren davon. Und ich finde eine positive Interaktion in Spielen immer ziemlich cool, wenn alle irgendwie was davon haben, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet, aber am Ende trotzdem natürlich es einen Sieger geben wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich da ziemlich drauf. Auch da bin ich wieder schlechter vorbereitet als Christian. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, für wann es angekündigt ist. Ich habe nur für dieses Jahr gesehen und bin, ja, sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ich es... Ah, für das zweite Quartal lese ich gerade. Also schon relativ früh. Und es soll anscheinend doch von Korax raus, bei Korax rauskommen. Okay, ich weiß nicht, welche Information hier gerade stimmt.
Ja, finde ich spannend. Also im Endeffekt ist es ja auch da nicht so wichtig. Ich habe es jetzt auch erstmal bei Giant Rock gefunden. Das kann sich aber bei denen dann vielleicht auch mal ändern. Ich meine, da hat ja der, ja, Happy Shops hat ja 6 Eigenverlage. Theoretisch sind es 7, glaube ich, aber wir nennen mal 6. Und da, ja, kann es vielleicht zu Verschiebungen führen. Die haben alle so Richtungen, wo sie, was sie jetzt an Spielen veröffentlichen. Ich habe mir das lose angeschaut. Es gibt dazu noch nicht viel, so wie du es ja schon gesagt hast. Es gibt doch keine Bilder zum Spiel, zumindest auch nicht auf BoardGameGeek. Was ich gesehen habe, ist, dass es vermutlich, also von den Illustratoren würde ich jetzt denken, dass Dennis Lohausen jetzt halt nicht gerade das Cover gemacht hat zum Beispiel. Wahrscheinlich wurde sich das dann so aufgeteilt, dass es einen Illustrator, Illustratorin gibt fürs Cover und dann vielleicht auch, da wird oft zusammengeworfen, ob jetzt einer Grafikdesign gemacht hat oder Symbolsprache. Das wird selten getrennt auf BoardGameGeek. Ich muss aber sagen, dass da Set Collection als Hauptmechanismus auch mit drin steht. Das ist eher ein Mechanismus, bei dem ich gern vonlaufe, weil er oft unglaublich langweilig sein kann und unglaublich glückslastig ist, weil ich dann halt gucken muss, okay, ich sammle die Teile und wenn ich dann 3 davon habe, sind die 3 Siegpunkte wert und wenn ich aber 4 habe, sind die plötzlich schon 6 Siegpunkte wert oder so. Das ist für mich immer eine große Glückskomponente, aber ich würde es mir auf jeden Fall anschauen.
Ich verstehe den Einwand. Für mich ist Set Collection aber nicht immer Set Collection. Also gutes Beispiel, eins meiner absoluten Lieblingsspiele über Jahre war Museum. Und Museum ist eigentlich im Grunde auch nur ein Set Collection Game. Nämlich indem du versuchst irgendwie deine Museumsausstattung so zusammenzupuzzeln, dass dir am Ende jede Ausstellungsstücke Punkte bringen und du sammelst nur Karten. Aber der Mechanismus, der dahinter steckt, wie du an die Karten kommst und dass es sehr thematisch war, hat mich halt dann im Nachhinein mehr überzeugt. Wir wissen noch nicht so viel, deswegen kann man gerade nur so ein bisschen mutmaßen, aber das Thema interessiert mich und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es umsetzen und vor allem auch, wie am Ende die Illustrationen das Material aussehen, weil damit fällt natürlich und steht bei so einem Thema das Spiel.
Ja, keine Frage, da wollen wir jetzt kein Reitgespräch erzeugen, aber natürlich ist mir auch klar, dass Set Collection grundsätzlich auch darauf ankommt, wie ich diese Sets bekomme. Keine Frage, wenn ich jetzt nur sage, ich habe eine Auslage und nehme mir dann das Zeug und sammle dann, ist das natürlich langweilig und die Art und Weise, wie ich an die Sachen komme, kann natürlich es doch vielleicht interessanter machen. Deswegen, ich würde es mir anschauen, wenn du es dir dann vielleicht kaufst, dann würde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber bisher, naja, wie du schon sagst, man kann nicht so viel drüber sagen. Ich mache jetzt mal weiter mit meinem nächsten Platz. Platz 3 ist das Dunn-Treppchen, wie du schon gesagt hast. Und das ist Wundersame Wesen, was du schon bei den Honorable Mentions erwähnt hast. Designer ist Jeom C.W., da ist der Name nicht komplett ausgeschrieben gewesen. Illustratorin ist Sophia Kang und der Verlag ist Bad Comet Games aus Südkorea im Original und auf Deutsch erscheint es bei Strohmann Games und zwar jetzt im März. Es hat sich jetzt ein gutes Stück nochmal verzögert. Es ist auf Englisch durchaus jetzt erst vor einem Monat oder so gekommen, kommt auf Deutsch jetzt relativ zeitnah, sollte alles ein bisschen früher passieren, aber wie es immer so ist, hat sich verzögert. Ist als gehobenes Kennerspiel bezeichnet von Strohmann Games selber, 1-4 Personen ab 12 Jahren. Ist gespielt in 40 bis 90 Minuten und kommt jetzt eben im März auf Deutsch und auf Englisch ist es teilweise eben auch schon erhältlich. Wobei das, glaube ich, dann oft auch schon wieder ausverkauft ist, weil viele Leute halt auch nicht warten können oder wollen. Und es ist ein Worker-Placement-Spiel im Kern mit Engine-Building-Elementen. Und es hat deswegen starke Everdell-Vibes, weil es A, eben auch wunderhübsch aussieht, meines Erachtens. Ich finde die Grafik einfach auch der Hammer, auch die Komponenten. Es ist alles wunderschön. Und da ist natürlich sehr schnell die Gefahr, dass man sich davon blenden lässt. Dass jetzt man sieht das und dann spielt man das Spiel und denkt sich so, okay, das ist ein Grafikblender. Was ich gehört habe von Leuten, die es gespielt haben, von Rezensenten, ist es allerdings wirklich ein sehr interessantes Spiel. Man platziert in der Regel einen Arbeiter im eigenen Zug und sammelt dann Ressourcen ein, / führt Aktionen aus, die auf angrenzenden Feldern sind. Das heißt, mit einem Arbeiter mache ich entsprechend mehrere Sachen. Sie bezeichnen es als innovativen Worker-Placement-Mechanismus. Dann ist jetzt die Frage, wie neu das wirklich ist. Wenn man jetzt mal guckt, so in Honeybus zum Beispiel, da platziere ich dann entsprechend keinen Arbeiter, aber wenn ich da Aktionen ausführe, dann ist es auch so, dass ich alle angrenzenden oder alle zusammengebauten Aktionen ausführe. Das ist jetzt kein komplett neuer Mechanismus, hätte ich jetzt gesagt. Aber in Kombination eben mit dieser schönen Grafik, Es gibt dann auch noch Karten, die man ausspielt. Die haben typische Effekte, dauerhafte Effekte, Soforteffekte. Wirkt es auf mich erstmal sehr interessant. Ich habe es noch nicht spielen können. Ich habe ein, zwei Videos zugesehen. Aber da muss ich auch sagen, ich gucke mir keine kompletten Gameplay-Videos von Spielen an, weil die finde ich in der Regel dann doch eher schnarchig. Bad Comment hat auch schon Life of the Amazonia gemacht, habe ich gespielt, fand ich super, erscheint jetzt auch zeitgleich auf Deutsch. Hat auch schon, wer es kennt, Shaolia Warring States gemacht. Es war mein erster Kickstarter, witzigerweise, ist ein Duellspiel gewesen. Auf jeden Fall immer tolle Produktionsqualität und immer für das, was es war, waren es gute Spiele. So, auch wenn ich bei dem Duellspiel, das ich gerade genannt habe, dann doch gesagt habe, kommt bei mir nicht auf den Tisch, ist nicht so meins, aber es waren immer gute Spiele. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr. Es gibt auch zwei kleine Erweiterungen dazu, die auch gleich auf Deutsch erscheinen. Und es gibt Deluxe-Komponenten, die nicht auf Deutsch erscheinen werden. Die sind dabei ja sprachneutral. Die habe ich auch schon hier zu Hause liegen, genauso wie du, Chris, wie ich weiß. Weil es halt ein paar Komponenten gibt, die man deluxifizieren kann. Also ganz offiziell, die waren im Kickstarter dann halt so mit dabei und die kann man sich jetzt so extra kaufen. Aber schon die Grundausstattung des Spiels ist sehr opulent und ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich mir sicher bin, dass es auch meiner Freundin gefallen wird. Und ja, das ist dann bei manchen Spielen durchaus ein entscheidendes Kriterium für mich natürlich auch.
Ja, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bin genauso gespannt wie du. Ich habe auch nur Gutes gehört. Und da werden wir ja relativ schnell irgendwann dann doch mal die Hand an den Karton bekommen, um es so wunderbar auszudrücken. So, Platz 2 bei mir ist auch ein Spiel, über das man noch gar nicht so viel weiß. Es ist Coming of Age. Kommt bei Ludonova. Deutscher Verlag steht, soweit ich weiß, auch noch nicht fest. Autor ist Dani Garcia, den ich ja seit Barcelona unfassbar gerne mag und seine Spiele immer als sehr gut wahrgenommen habe, auch wenn mich jetzt hier, wie heißt es denn, die Blumenstraße auf Deutsch nicht so super begeistert hat, aber das lag wahrscheinlich auch im Thema Tulpen. Ich bin mir da unsicher. Und Illustrator ist Edo Walz. Der hat zum Beispiel auch die Illustration für The Yellow House gemacht, im kleinen Stichspiel, was letztes Jahr bei Mandu Games rauskam, was ich auch sehr, sehr mag und auch die Illustration sehr mag. Soll für 1 bis 4 Spieler sein, in 40 bis 80 Minuten gespielt sein und auch ab 14 Jahren. Das ist irgendwie ein Trend bei mir. Alle Spiele sind ab 14, also schon eher gehoben. Ich kann wirklich nicht viel zu sagen. Also laut Beschreibungstext ist es halt wirklich die Entwicklungsgeschichte deines Spielers oder der Person, die du quasi verkörperst. Und es geht im Grunde darum, halt deine Pubertät zu erleben, nämlich erwachsen zu werden, auf dieser Reise irgendwie Entscheidungen zu treffen, aber halt auch irgendwie vor Probleme gestellt zu werden. Und es klingt alles ein bisschen wie das Spiel des Lebens von früher, nur weniger seicht. Und ich habe ein großes Vertrauen in Dani Garcia, dass er daraus ein ziemlich cooles Spiel macht oder gemacht hat. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Auch da gibt's halt bislang nur Coverbilder und auch noch kein Spielmaterial zu sehen. Und laut BGG hat es irgendwie vor allem Dice Rolling als Mechanismus. Also es ist bei 40 bis 80 Minuten kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Ende wirklich nur Würfeln ist. Ich bin einfach unfassbar gespannt und ich glaube, dass da sehr viel mehr drin steckt, als wir jetzt gerade noch sehen können. Wird im Laufe des Jahres rauskommen, auch da ist mir gar nicht bewusst, wann genau, aber Ludonova ist so ein typischer Titel, den ist so ein typischer Verlag, den ich mir immer auch auf der Messe angucke, weil die in den letzten Jahren immer ganz coole Sachen rausgebracht haben. Und ja, Dani Garcia, vielleicht bin ich ein kleiner Fanboy, was ihn angeht, aber das ist halt so.
Ja, also zu dem Spiel kann ich auch nicht so viel sagen, weil echt auch wenig bekannt ist. Richtig, Dice Rolling als Kernmechanismus, das ist eher was, wo ich jetzt schon davon gelaufen wäre, wenn wir nicht gerade eine Podcast-Aufnahme machen würden. Durch mein Mikrofon, ja, wenn ich es wireless hätte, wäre ich schon weggelaufen. Ist jetzt nicht gerade mein Favorite so. Dani Garcia hat geschrieben, slightly heavier than Windmill Valley. Das heißt, wir haben hier wirklich gediegenes normales Kennerspielniveau, nichts jetzt übermäßig kompliziert ist. Ich bin jetzt auch erstmal lose interessiert, aber auch nicht mehr. Und ich bin gespannt, was es nachher ist. Ja, so würde ich sagen. Jetzt komme ich mal zu meinem Platz 2. Und jetzt, wir haben es nämlich andersrum gedacht. Also wir haben ein Skript, wo die Sachen drinstehen. Aber dann haben wir halt irgendwie, ja, also der eine hat halt quasi so Platz 5, 4, 3, 2, 1. Und ich habe gesagt so, ja, erstes Spiel, zweites Spiel, drittes Spiel, viertes Spiel. Und dann ist das quasi halt irgendwie auch andersrum gewesen. Aber ich möchte über Vantage reden. Aber auch nur kurz, weil Chris hat schon drüber geredet. Ich bin großer Fan von kooperativen Spielen. Ich mag so Story, Kampagne und so weiter und so fort. In dem Fall ist es ja kein Kampagnenspiel. Vantage, ja, von Jamie Stegmaier. Illustrationen von, hast du die gesagt vorhin? Ich glaube nicht, dass du die gesagt hast. Sören Meding, Emilien Rotival und Valentina Filig. Und das erscheint auf Deutsch beim Feuerland Verlag und zwar Ende des Jahres. Das heißt, im Sommer, im Juli erscheint es auf Englisch. Das sieht im Moment gut aus, Anfang Juli. Und die deutsche Version soll laut Feuerland Ende des Jahres erscheinen. Ob das jetzt noch was zu essen wird, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob Feuerland das überhaupt weiß. 1 bis 6 Personen, 120 bis 180 Minuten ab 14 Jahren. Kurz, ein bisschen ausführlicher als Chris, weil ich da auch schon ein bisschen nachgeguckt habe, weil es mich sehr interessiert. Ich denke schon, dass es ein bisschen in Richtung Sleeping Gods oder Seventh Continent geht. Es ist so, dass wir auf einem Planeten, auf einem unbekannten Planeten verstreut sind. Das heißt, wenn wir zu dritt spielen, sind wir alle drei an einem komplett anderen Ort. Man hat so einen kleinen Kartenaufsteller und dann hat man die Karte vor sich mit dem Ort, an dem man gerade ist. Die darf sonst niemand sehen. Ich darf dann da aber drüber reden und darf den anderen sagen, ja, also ich sehe hier ein gelbes Schwein und ich habe die und die Aktionsmöglichkeiten und dann sehe ich noch da hinten eine Person und so weiter und so fort. Und wenn ich dann dran bin, kann ich halt eine Aktion durchführen. Die Aktion kann entweder auf dieser Karte, die ich halt vor mir habe, vorgedruckt sein oder die Aktion ist auf meinem Charakter oder die Aktion ist einfach, dass ich den Ort wechsle, also weggehe. Es gibt 2 Storybücher dafür. Es ist halt kein Kampagnenspiel, sondern so ein Sandbox-Spiel, wo man halt jedes Mal andere Abenteuer erlebt. Es gibt über 800 Orte. Und davon gibt es, glaube ich, 130 oder so, 126 hat er, glaube ich, gesagt, Startorte, an denen man eben sein kann. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass man aus irgendeinem Grund in der Nähe voneinander ist oder zusammen auf einer Karte. Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt sein kann. Und ja, es gibt jede Menge Würfel. Es ist aber so, dass Events niemals schief gehen können. Es sind immer Erfolge. Kann nur sein, dass sie unterschiedlich schwierig waren. Und man würfelt dann immer Würfel. Und dann passieren halt noch irgendwie Dinge, die vorteilhaft oder negativ sind. Da weiß ich noch nicht, ob mir der Mechanismus dann am Ende wirklich total zusagt. Dafür müsste ich das Spiel erst spielen oder mehr darüber wissen. Ich fand es interessant, weil es so ein bisschen was von Lost Places hat, von Haber, wo ja auch idealerweise 4 Leute das Spiel spielen und jeder sieht die gleiche Szenerie aus einer verschiedenen Perspektive. Ist hier natürlich nicht so, man ist halt ganz woanders, aber trotzdem, es geht darum, den anderen zu schildern, was man sieht. Vielleicht hat man irgendwelche Hinweise, die anderen Leuten dann helfen können. Vielleicht habe ich irgendwie ein schlechtes Erlebnis gehabt mit einem, was weiß ich denn, Magier oder so, sage ich jetzt einfach mal. Und eine andere Person ist halt irgendwie bei einem Portal und dann sage ich halt, du, geh mal lieber nicht in das Portal rein. Oder wir alle wissen gemeinsam, es ist vielleicht keine gute Idee. Also so gibt man sich vage Hinweise, so was man vielleicht zu erwarten hat und hilft sich gegenseitig. Und ich bin sehr gespannt, wie sehr sich das anfühlt, als würde man zusammenspielen. Oder ob es sich eben so anfühlt, als würde jeder irgendwie sein eigenes Ding machen. Und das könnte man ja eigentlich eh nicht wissen, was gleich passiert. Und ich mochte Seventh Continent übrigens durchaus gerne und habe die Nachfolge noch nicht gespielt davon, Seventh Citadel. Gehe aber schon davon aus, dass es zumindest so ein bisschen Elemente davon hat. Also im Sinne von zumindest, man hat in dem Fall eine Planetenoberfläche mit Karten. Man kann auf diesen Karten mit Sachen interagieren. Man kann sie verlassen und in eine benachbarte Karte, Gebiet gehen. Aber spielerisch ist es ganz klar was ganz anderes. Also ja, denke ich auch, dass es dich vielleicht ansprechen könnte. Ist auf jeden Fall mein Platz 2. Bin ich sehr, sehr gespannt. Finde ich auch optisch den Knaller. Und ja, werde mir das sicherlich besorgen. Und überhaupt, kurz dazu gesagt, ich sag's am Schluss nochmal, sagen wir es nochmal, damit es auch möglichst alle gehört haben, die auch viel geskippt haben, damit es nicht untergeht. Wir schauen wirklich, dass wir sämtliche Spiele, die wir hier nennen, spielen. Das ist natürlich der Plan. Und das wollen wir auch machen. Und dann darüber auch sprechen und sagen, hey, hat das erfüllt, was wir uns erhofft haben?
Genau. Also es soll jetzt hier nicht ein bloßes Reingerede sein, was wir spannend finden, sondern wir wollen am Ende auch eventuell nochmal ganz klar ein Ergebnis haben. Nochmal kurz zu Vantage. Das klingt halt, also alles, was du gesagt hast, klingt deutlich interessanter als Seven Continent für mich. Von der Mechanik her, vom Thema her. Also ich bin immer noch hooked, ich bin immer noch gespannt und werde mir das auch ganz sicher angucken. Und dann werden wir berichten. So, Platz Nummer 1. Imaginärer Trommelwirbel in allen Köpfen aller Zuhörenden einmal. Sollte jetzt vorbei sein, perfekt. Ist bei mir ein Spiel, was ich gebackt habe. Und zwar, was ich einfach nur erwarte, dass es kommt. Es ist nämlich Lufia. Oder ich würde jetzt mal Lufia dazu sagen. ein bis vier Spieler, 90 bis 150 Minuten, ab 14 Jahren und kommt vom Verlag Paverson Games. Paverson Games sind die, meiner Meinung nach, Genies, die hinter Distilled stecken. Ist sogar das gleiche Autorenteam, nämlich Dave Beck und Abe Burson. Und Distilled hat mich, als es damals als Kickstarter rauskam, gar nicht angesprochen. Ich dachte so, oh ja, komm, das sieht ja super uninteressant aus. Und dann hat die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker mich einfach mal dazu genötigt, es zu spielen, weil sie fand es toll. Und was ist passiert? Ich hab's gekauft. Denn ich mag dieses Spiel sehr, 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 sehr gerne. Distilled ist für mich ein Spiel, das du mich wahrscheinlich um 12 Uhr abends fragen kannst, ob ich noch eine Partie mitspiele, und ich würde ja sagen. Es macht mir nämlich unfassbar Spaß, vor allem was den Mechanikmix angeht. Es ist nämlich auch nicht zu komplex. So, wir sprechen aber über Lufia, kommt im Deutschen bei Funtails, und es ist quasi ein hochthematisches Instrumentenbauspiel. Es geht nämlich im Grunde darum, dass wir als Spielende Instrumente herstellen und die dann dementsprechend an ganz berühmte Komponisten wie Bach, Mozart, Beethoven verkaufen bzw. uns dort die Anerkennung holen. Und laut BGG, also wie gesagt, ich habe es vor allem gebackt, weil ich Vertrauen in den Verlag und in das Autorenteam habe, und es sieht halt wunderschön aus. Illustratoren sind Vincent Dutré und Julien Tavenir. Vincent Dutré hat ja eh bei mir einen Stein im Brett, was seine Illustration angeht, und das Material sieht toll aus. Es hat mich einfach von der Optik her schon überzeugt. Und ich muss auch dazu sagen, ich beschäftige mich im Vorhinein, wenn ich den Autoren kenne und den Verlag, der dahinter steckt, gar nicht so häufig mit den Spielmechaniken schon im Vorfeld. Außer da steht halt Dungeon Crawler mit Würfelmechanik oder irgendwelche Area Control Dinge, dann bin ich meistens raus. Hier ist es ein Worker Placement, verschiedenen Worker Types, also quasi verschiedenen Workern, die für verschiedene Aktionen verschieden gut sind. Ein bisschen Tableau Building dabei und einem sehr interessanten Auktionsmechanismus. Nämlich man bietet anscheinend verdeckt auf Dinge, die man entsprechend zur Herstellung der Instrumente benötigt, beziehungsweise hat dadurch natürlich eine hohe Interaktion zwischen den Spielenden, wo ich mir auch so ein bisschen Bluff natürlich vorstellen kann, und bin da sehr, sehr gespannt drauf. Auch die sind im Zeitplan. Ich weiß gar nicht, wann Auslieferungstermin ist. Ich habe noch keinen, es ist auf dem Boot bekommen, aber ich schätze mal irgendwann im Laufe des Jahres. Und Funtails wird's dann vielleicht auch schon zu Spiel rausbringen. Das ist aber alles Zukunftsmusik, da kann ich gar nicht so super viel zu sagen. Hast du es dir mal angeschaut, Christian?
Ja, auf jeden Fall. Also Luthia ist wirklich ein Spiel, wo ich ja sehr überlegt habe, das zu backen. Was mich dazu animiert hat, es nicht zu tun, sind zwei Dinge. Das erste ist die fehlende Kohle. So, das zweite ist eben dieser Beat-Mechanismus. Das ist was ich durchaus mal mag. Ich weiß in dem Fall, dass meine Freundin es nicht so mag. Und außerdem weiß ich, dass sowas in der Regel zu zweit nicht gut funktioniert. Was für mich dann sofort in die Richtung kommt, okay, ich brauche mindestens drei Leute, und dann kommt es schon mal seltener auf den Tisch oder hat auf jeden Fall rein statistisch gesehen natürlich weniger Chancen, auf den Tisch zu kommen. Egal, ob ich jetzt mit meiner Freundin spiele oder mit einem Freund aus dem Nachbarort oder was auch immer. Na, ist klar, es kommt wahrscheinlich weniger auf den Tisch, weil man weniger Chancen hat. Aber ich möchte es unbedingt spielen. Es sieht natürlich bombenmäßig aus. Es hat so tolle Komponenten. Da gab es natürlich noch Deluxifizierungen und so weiter, ohne Ende zu backen auf Kickstarter. Es soll wohl im Juni kommen, was ich jetzt grob gesehen habe, oder auf jeden Fall im Sommer. Und ja, also wunderschön, für mich auch total interessant. Hab sofort wieder ein bisschen die Befürchtung, dass ich mit vier Leuten dann irgendwie 5 Stunden plus Erklärung dran sitze. Und das ist für mich selten unterhaltsam, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil mir die Züge der anderen Leute oft zu lange dauern. Also das ist immer so, wenn ich so lange spiele, ist ein Grundsatzproblem im Grunde genommen, wofür das Spiel nicht unbedingt was kann. Ich habe wenig Leute, die ihre Downtime, die sie produzieren, im Rahmen halten können. Und das führt dazu, dass Spiele, die auf der Schachtel angegeben sind, ja, es wird ja immer sehr konservativ angegeben und in der Regel spielt man oft länger als draufsteht, aber das führt dazu, dass diese Spielzeit oft verdoppelt wird. Und da steht schon 90 bis 150 Minuten drauf. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Spiel 150 Minuten geht. Meine Befürchtung ist, dass es nicht bei 150 Minuten bleibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Spiele, auf denen 90 bis 150 Minuten steht, wenn ich sie mit Leuten spiele, ist es dann oft auch eine größere Besetzung bei so großen Spielen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Spieletreffs oder so Spielewochenenden nicht immer so gern mag. Ab und an gehe ich drauf. Oft ist es so, dass man auf solchen Events die Sachen in Vollbesetzung spielt, weil man viele Leute unter einen Hut bekommen möchte und hey, spiel doch auch noch mit. Und dann sitzt du an so einem Spiel eben nicht 150 Minuten, sondern 300 Minuten. Das waren die Gründe, warum ich es nicht gebackt habe. Ich finde aber, es sieht wirklich bombenmäßig aus und ich würde es mir gerne mal anschauen. Jetzt komme ich zu meinem Platz 1. Und mein Platz 1 ist wirklich ein Spiel, wo ich mich unfassbar drauf freue, weil ich mit dem ersten Teil eine so tolle Erfahrung gemacht habe. Und da muss ich ein bisschen Kontext liefern. Mit der Gefahr, zu sehr ins Labern zu kommen, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Kontext gibt. Mein Platz 1 ist The Queen's Dilemma. Das wird auf Englisch wohl zu Essen erscheinen und auf Deutsch wohl erst nächstes Jahr kommen. Also auf Englisch The Queen's Dilemma, vermutlich Essen oder zumindest noch Ende des Jahres. Und bei Heidelberg Games dann, also im Original bei Horrible Guild und bei Heidelberg Games auf Deutsch dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Dadurch, dass das Spiel gerade noch nicht komplett fertig ist, sind auch noch keine Übersetzungsdateien abgegeben. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwer absehbar. Aber es wird wohl ein paar Monate dauern. Das heißt, vielleicht kommt es eben nicht mehr dieses Jahr und dann wäre das jetzt quasi so ein bisschen, es sollte kein Cheaten sein. Ich wollte es nicht einfach nur auf die Liste bekommen, sondern ich habe halt irgendwie doch noch die Hoffnung, dass es auf Deutsch vielleicht Ende des Jahres noch ein bisschen verzögert erscheinen kann. Vielleicht noch im Dezember oder so, weil ich halt schon sehr lange drauf warte. Designer ist Hjalmar Hach und Lorenzo Silva, also genau wie bei The King's Dilemma. Und Illustrator ist Martin Motet. Ich bin verwundert, weil King's Dilemma mehrere Illustratoren hat und Martin Motet das, glaube ich, nicht alleine machen kann. Aber wer weiß, vielleicht hat der einen Mega-Output oder es ist einfach der verdeckte Name einer KI und die Sachen sind alle KI-generiert. Nein, es sind tolle Illustrationen, so wie es aussieht, war im ersten Teil auch schon so. 3 bis 6 Personen ab 14 Jahren und 60 bis 90 Minuten Spielzeit. Das ist der Nachfolger von The King's Dilemma, welches im Jahr 2020 auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert war, was mich extrem überrascht hat. Das Ganze ist ein Legacy-Spiel, wo man also wirklich das Spiel zerstört im Laufe der Kampagne. Da kann man auch wenig gegen tun. Es gibt aber ein Recharge-Kit, das war auch dabei. Direkt, ich bin im Kickstarter eingestiegen, weil ich gerne auch den Originalverlag mit ja ordentlich Geld damals unterstützen wollte. Die Kampagne ist aber auch schon eine ganze Weile her. Das Spiel hat einen absurden Entwicklungsaufwand und ich bin gigantischer Fan von The King's Dilemma. Das Ganze ist ein Beatspiel mehr oder weniger, beziehungsweise ein Abstimmungsspiel. Abstimmung und Beaten, weil im Endeffekt hat erstmal jeder eine Stimme. Es gibt sogenannte Dilemmas, deswegen auch The Queen's Dilemma, genauso wie in The King's Dilemma. Und diese Dilemmas sind in der Regel kleine Stories. Das heißt, wir sind in so einer Mittelalterwelt. Jeder spielt diesmal einen konkreten Charakter eines Hauses. Damals hat man in The King's Dilemma hat man nur ein Haus gespielt und dann hat man eine Partie, war quasi die Regierungszeit eines Königs. Er ist dann irgendwie abgetreten und dann hat man eine neue Partie gespielt. Diesmal spielt man eine durchgehende Story, wo halt jeder sein Haus, seinen Charakter spielt. Über ganz viele Partien. Und in der Regel ist es so, man hat dieses Dilemma, man liest eine Story vor und dann gibt es eine Entscheidung, die man treffen muss. Das kann alles Mögliche sein. Und ich gebe mal ein Beispiel und das ist ein Mini-Spoiler aus The King's Dilemma. Mittendrin seht ihr wahrscheinlich gar nicht, wenn ihr das Spiel spielt, weil man wird nicht alle Dilemmas spielen. Eine ganz kleine Sache habt ihr bestimmt sofort wieder vergessen. Dennoch, kleine Spoilerwarnung. Und zwar war es damals so, dass die Frage war, dass eine neue Kunstart aufgekommen ist. Ja, ein neuer Kunststil und da gab es natürlich noch so eine Ausschmückung. Und wie wir denn jetzt reagieren? Ob wir das als Bedrohung ansehen, dass das vielleicht, keine Ahnung, so Richtung Aufklärung geht, dass dann irgendwie die Leute unsere Regierung in Frage stellen oder sowas in der Art. Und wir uns deswegen Sorgen machen und das deswegen quasi kurz halten. Oder ob wir sagen, ja mein Gott, sollen die Leute doch malen, ist mir egal. Dann habe ich diese Abstimmung durchgeknüppelt mit ganz viel Macht. Man hat immer eine Stimme, also wir sagen einfach nur ja oder nein. Jeder hat eine Stimme. Und dann kann man das Ganze aber noch unterfüttern mit Macht. Das heißt, ich kann sagen, diese Entscheidung ist mir extrem wichtig. Ich stimme nicht nur für ja, ich gebe auch noch 10 Macht aus oder so. Und dann habe ich diese Entscheidung durchgedrückt, was sehr lustig war und alle waren sehr bestürzt und ich war auch bestürzt, als ich erfahren habe, was dann passiert. Ich habe diese Kunstart unterdrückt und die Reaktion war folgende. Man dreht die Karte dann um, liest den Text vor, der steht bei Abstimmung. Nein, ist nicht mehr erlaubt, ist verboten. Und dann stand da, ja, also von jedem Künstler dieser Art haben wir die Hände abgehackt und dann ihre Türen genagelt. Und dann war ich doch ein bisschen geschockt, weil So drastisch hatte ich mir meine Reaktion nicht vorgestellt. Aber ja, es ist in den Entscheidungen dann halt gegebenenfalls extrem in eine Richtung. Es kann logischerweise nicht 10 verschiedene Nuancen geben. Es ist ohnehin schon ein absurd komplexes Spiel. Und jetzt im Nachfolger in The Queen's Dilemma gibt es noch Ressourcenmanagement. Es ist deutlich breiter aufgestellt, auch spielerisch, was ich gelesen habe. Lass mich da aber nicht zu sehr spoilern, gerade was die Mechanismen angeht. Der Kern ist immer noch dieser Entscheidungsmechanismus und dieser Beat-Mechanismus, welche Entscheidung ist mir wie wichtig. Und warum ist sie mir wichtig? Ich habe natürlich persönliche Ziele, die widersprechen sich gegebenenfalls mit anderen Zielen, die ich noch habe. Und ich muss halt immer abwägen. Und ich möchte noch eine Warnung geben. Wer vielleicht auch The King's Dilemma nicht gespielt hat. Dieses Spiel kann absolut in einer Gruppe nicht funktionieren. Ich habe es gespielt mit großartigen Freunden, die da erst zu richtig engen Freunden geworden sind. Mir ist aber völlig klar, dass wenn einer das rein mechanisch spielt, sich bei jeder Abstimmung denkt, ja okay, also logisch bin ich ja dafür, weil ich habe das und das Ziel. Und ja, dann ist das so. Und wenn man das rein mechanisch spielt, kann ich mir vorstellen, habe ich auch schon einmal gehört, dass es in der Gruppe auch richtig floppen kann. Wir waren aber emotional alle wahnsinnig involviert. Es gibt da noch es gibt ganz viele Umschläge mit den Dilemmas. Es gibt noch so geheime Schachteln und so weiter und so fort. Und ein großes Finale gab es damals natürlich. Und wir hatten eine großartige Zeit. Deswegen freue ich mich extrem auf The Queen's Dilemma.
Ja, super spannend. Ich habe, ja, also es ist halt einfach nicht meine Art Spiel. Deswegen habe ich mich da nie mit so richtig befasst. Und ich glaube, die Warnung ist ja auch ganz klar angebracht. Also wenn du es nur mechanisch betrachtest, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann seinen Reiz verliert. Aber das merkst du ja auch bei anderen kooperativen Spielen, auch wenn du eine Entscheidung bei Frosthaven zum Beispiel triffst und dich überlegst, okay, wie wird dein Charakter jetzt antworten oder wie würdest du antworten? Dann solltest du dich halt für deinen Charakter entscheiden, wenn du es denn wie ein Rollenspiel spielen möchtest. Wenn du aber sagst, nein, rein mechanisch ist das jetzt gerade die beste Option, dann solltest du vielleicht überlegen, ob diese Art von Spielen was für dich sind. Aber so wird jeder seine Nische finden.
Ja, auf jeden Fall. Also genau wie du sagst, man muss halt eine Balance finden. Wie viel Rollenspiel baue ich für mich noch ein? Wie viel spiele ich das rein mechanisch? Ich denke, da muss man eine gute Balance finden. Ich bin gespannt, wie sehr diese Ressourcenmechanismen, die jetzt dabei sind, es gab auch noch Deluxe-Ressourcen dann jetzt, diesmal, die habe ich natürlich mitgebackt und da gibt es einen richtigen Ressourcenmechanismus und ich bin sehr gespannt, wie sehr mechanisch der ist, das kann ich noch nicht genau sagen. Ich möchte auch noch die Warnung geben, ich würde empfehlen, das zu fünft mindestens zu spielen und das liegt an Pattsituationen. Also es ist so, zu viert kann es sein, je nachdem, was man am Anfang für Häuser ausgewählt hat, dass man vielleicht zu oft das Problem hat, dass zwei der einen Meinung sind, zwei der anderen Meinung. Zu dritt würde ich es gar nicht empfehlen. Also ich kann immer nur für King's Dilemma sprechen, aber dadurch, dass es halt sehr ähnlich ist, würde ich klar sagen, es ist für Vierer- oder Fünfergruppen oder dann vielleicht auch für 6 Leute. Aber für 3 Personen, wo es offiziell schon für vorgesehen ist, würde ich in der Regel ziemlich davon abraten. Es gibt auch mal Entscheidungen, die euch egal sind. Und dann kann es halt sein, dass es mal 2 gibt, denen die Entscheidung egal ist und dann kann der dritte billig durch diese Abstimmung durch. Und ich denke deswegen 4 bis 5 Personen. Das macht das Spiel einfach auch noch spezieller.
Ja, das schränkt dann natürlich den Markt nochmal deutlich ein, auch wenn ihr keine Gruppe von 5 Leuten habt, die darauf Lust haben. Entweder findet ihr eine, wenn ihr unbedingt das spielen wollt, aber genau. Genau, das war's von uns. Ich danke dir für deine Liste und gebe jetzt einmal so ein bisschen den Anreiz an alle Zuhörenden. Was habt ihr denn auf der Liste? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was dieses Jahr rauskommt? Freut ihr euch auf einen Kickstarter ganz besonders? Und sollte das so sein oder sagt ihr, nö, ich lasse immer alles auf mich zukommen und gucke mir erst einen Monat vor der Spiel überhaupt irgendwas an, auch das, lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, schreibt uns gerne bei Instagram oder über die normalen Portale. Bei Spotify ist es übrigens so, Christian, dass wir die Kommentare freischalten müssen. Also wenn ihr uns schon geschrieben habt und noch nicht euren Kommentar irgendwie bei Spotify gesehen habt, dann liegt das an uns, denn ich habe erst letzte Woche erfahren, dass man Kommentare freischalten muss, damit sie existieren.
Hoffentlich werden wir dann aber benachrichtigt, wenn wir diese Kommentare bekommen und sie freischalten.
Ja, das werde ich gleich mal checken. Also sollte uns schon jemand geschrieben haben, verzeiht uns, wir geloben Besserung und ja. Wir haben uns sehr gefreut, das mit euch teilen zu dürfen und ich übergebe gerne an Christian für die Abmoderation.
Dabei hast du eigentlich schon fast abmoderiert. Da hätte man es auch fast dabei belassen können. Aber jetzt habe ich noch die einmalige Chance, einmal zum Abschluss noch zu sagen, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal, so wichtig wird es nicht gewesen sein. Aber das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt noch Tundra reinschmuggeln kann. Das Spiel Tundra von Hobby World, russischer Verlag, gibt noch keinen mir bekannten Lokalisationspartner, hat es quasi eigentlich, ich war hin und her gerissen, ob es in meine Honorable Mentions kommt. Sage ich inhaltlich nichts zu, aber wer sich das mal anschauen möchte, allein das Cover finde ich einen ganz tollen Stil. Tundra von Hobby World, von Designer, ach, Luc Remond und David Simeon. Ich kenne nur Luc Remond, aber gut. Anyway, das habe ich jetzt noch reingeschmuggelt, illegalerweise, weil du mir die Gelegenheit gegeben hattest. Vielen Dank dafür. Und irgendwas gerne. Wollte ich zum Abschluss noch sagen, aber ich habe es immer noch nicht auf dem Schirm. Deswegen sage ich einfach das Übliche. Gerne könnt ihr uns bewerten, wenn ihr mögt. Das heißt, egal wo ihr uns folgt, ihr findet immer eine Bewertungsoption, wo ihr uns gerne 5 Sterne geben könnt oder so. Außer es gibt 10 Sterne, weil dann wären 5 Sterne nicht so gut. Und dann schreibt ihr uns bitte vorher eine Mail oder so oder eine Nachricht und sagt uns, warum ihr uns nur 5 Sterne geben möchtet. Also, wenn ihr uns bewerten wollt, hilft uns das auf jeden Fall sehr. Ihr erreicht uns unter kontakt@behindboardgames.de. Außerdem bei Instagram unter @behindboardgames zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr uns gerne da auch noch folgen, um über die neuesten Folgen informiert zu werden, von denen wir ja in letzter Zeit auch durchaus einige rausgehauen haben. Ja, das war's von mir. Chris, vielen Dank dir auch nochmal.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du hattest Spaß, Christian. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.
Genau. Ciao, ciao.